Samstagsuni im Wintersemester 2016/2017. Nationalsozialismus in Freiburg. Siebter Vortrag. Professor Dr. Karl-Heinz Leven. Die Freiburger Universitätsmedizin im Nationalsozialismus. Mittäter, Mitwisser und nicht symmetrische Diskretion.
Lieber Herr Müller, vielen Dank für die freundliche Einladung und die Einführung, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Verwandte, darf ich sagen. Hier sind so viele alte Weggefährtinnen und Gefährten, dass ich die Dreiviertelstunde brauchte, die ich schon hier war, um die zumindest von Weitem begrüßen zu können. Ich freue mich auch, dass Frau Prorektorin Redlich da ist. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich in dieser Reihe sprechen darf. Es handelt sich ja um eine Reihe über den Nationalsozialismus in Freiburg und da spielt die Medizin ganz gewiss eine wichtige Rolle. Ich möchte das in den nächsten 50 Minuten nach einer Gliederung unternehmen und beginne mit einigen Vorbemerkungen. Diese Gliederung werden wir dann immer wieder sehen und dann wissen Sie ungefähr, wie viel wir noch vor uns haben. Ich freue mich, dass der Saal noch so voll ist und dass der schon so früh sich zu füllen begonnen hat. Daraus konnte man schließen, dass es sich nicht um ein überwiegend studentisches Publikum handelt, weil die kommen ja eher CT, die kommen wahrscheinlich jetzt erst noch. Ja, hier vorne sind noch einige wenige Plätze frei. Nun, erste Vorbemerkung, im Jahre 1946, im Mai 1946, veröffentlichte Max Weinreich, damals Direktor des YIVO, also des Yiddish Scientific Institute in New York, ein Buch mit dem Titel Hitler's Professors. Und es hatte den Untertitel The Part of Scholarship in Germany's Crimes Against the Jewish People. Das heißt, es ging tatsächlich um den Beitrag deutscher Wissenschaftler im weitesten Sinne, aller Fächer umfassend, an den Menschheitsverbrechen gegen sein Volk, die Juden. Nun, Weinreich hatte, als er das Buch schrieb, nur gedrucktes Material zur Verfügung und nur ganz wenige Dokumente. 45, 46, unmittelbar nach Kriegsende. Er hat vor allen Dingen die deutsche wissenschaftliche Literatur ausgewertet, die also gedruckt, veröffentlicht war, auch im Ausland zugänglich. Und er konnte zeigen, dass die Nazi-Ideologie untrennbar vermischt und verknüpft mit den deutschen Wissenschaften war. Und damit auch mit den Verbrechen gegen die Juden. Und er konnte auch feststellen, das ist ein Zitat, dass in der Menschheitserinnerung, ich übersetze das frei, dass es da viele Genghis Khans gegeben habe und auch Eugen Fischers. Aber niemals zuvor hatte ein Genghis Khan einem Eugen Fischer die Hand gereicht. Und Eugen Fischer ist nun wirklich ein Freiburger Professor gewesen für Anthropologie, der damit nicht zu Unrecht in unmittelbare Nähe auch der Vernichtungspolitik der NS-Ideologie gerückt wurde. Das ist also Weinreich und er konnte auch feststellen am Ende seines Buches, auch hier frei übersetzt, vor dem Weltgewissen kann man sagen, dass die deutsche Gelehrsamkeit, die deutsche Wissenschaft convicted ist. Und convicted hat eine zweifache Bedeutung. Das heißt einmal, sie ist verurteilt, aber man könnte auch sagen, sie ist überführt. Nicht? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Es sind auf jeden Fall juristische Termini. Noch einmal, er hat dieses Buch geschrieben, bevor die Nürnberger Folgeprozesse, zu denen auch der Ärzteprozess gehörte, überhaupt angefangen hatten. Und damit sind wir zeitlich überleitend auch beim Nürnberger Ärzteprozess. Hier der Blick auf die Anklagebank. Der Saal ist ja heute auch zu besichtigen als Gedenkstätte in Nürnberg. Ein sehr eindrucksvoller Ort. Man hat den wieder so hergerichtet, wie er früher aussah. Hier waren 23 Angeklagte, davon 20 Ärzte und 3 Gesundheitsfunktionäre, eine Frau darunter, angeklagt wegen zwei Hauptpunkten, zwei Anklagepunkten, nämlich War Crimes, Kriegsverbrechen und Crimes Against Humanity, nämlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Über diesen Prozess, der uns noch einige Male begegnen wird in der Nürnberger Geschichte der Medizin, könnte man viel sagen, aber interessant für uns hier ist nur ein Detail, wenn man so will, dass nämlich auf der Anklagebank auch ein Freiburger saß, nämlich Waldemar Hoven, der hier promoviert worden war, und darüber werde ich gleich auch in einem der Unterkapitel sprechen. Nun, die erste Vorbemerkung zum Ärzteprozess. Eine zweite Vorbemerkung zur Wirkungsgeschichte des Nationalsozialismus. Und hier gibt es eine Publikation von 1983. Hermann Lübbe, der Philosoph, der sich letzte Woche noch in der FAZ ganzseitig zu Wort gemeldet hat, also immer noch schreibt, er hat unter dem Titel Der Nationalsozialismus im deutschen Nachkriegsbewusstsein Folgendes festgestellt, und ich lese es gerne vor: Die reflektierende Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus hat mit der Zahl der Jahre, die uns von ihm trennen, an Intensität nicht etwa abgenommen, sondern ganz im Gegenteil zugenommen. Mit der größeren temporalen Distanz von den 12 Jahren des Dritten Reiches ist kein Effekt des Verblassens der Erinnerung an es im wachen zeitgenössischen Bewusstsein verbunden gewesen. Ganz im Gegenteil hat die kulturelle und politische Aufdringlichkeit dieser Erinnerung zugenommen. Und das gilt auch 30 Jahre, auch 34 Jahre später, also heute, dass diese Aktualität dieser Geschichte unvermindert auch wirkt. Und wenn Sie gestern die Nachrichten geschaut haben, dann wissen Sie zum Beispiel, worauf ich da anspiele. Das ist etwa die Gedenkstunde im Deutschen Bundestag zum 27. Januar. Nun, eine dritte Vorbemerkung. Letzte Woche in der Zeitung haben Sie vielleicht auch gelesen, wie stark die NS-Zeit wirkt, sieht man daran, dass sich jetzt die Universität Greifswald von dem Eponym Ernst Moritz Arndt getrennt hat. Der wird als Vordenker des Nationalsozialismus, als Feind der Franzosen, er hat in den Befreiungskriegen gegen Napoleon sich geäußert, und auch als Antisemit bezeichnet, wobei man dazu sagen muss, dass der Begriff Antisemitismus erst 19 Jahre nach dem Tod von Arndt überhaupt verwendet wurde. Wenn wir allerdings Antijudaismus, der bei Arndt vorhanden ist, mit Antisemitismus gleichsetzen, dann kommen wir in neue Gefilde und neue Dimensionen, weil auch Luther und selbst das Neue Testament ja Zeichen deutlicher Judenfeindschaft zeigt. Und wir sehen immer mehr, wie hochemotional auch diese Debatte und meistens auch moralisierend geführt wird. Das soll mich aber heute weniger beschäftigen, sondern ich komme zu meinem ersten kleineren Hauptpunkt, einer Art Übersicht: Medizin und Nationalsozialismus von der Rassenhygiene zur Biokratie. Das ist ein weites Feld, für wahr. Die Verstrickung der Medizin mit der Ideologie des NS ist in den vergangenen Jahrzehnten sehr akribisch aufgearbeitet worden. Und da gibt es viele Faktoren, die man im Sinne einer historischen Kausalität auch betrachten muss. Die Weltkriegsniederlage 1918, der Untergang des Kaiserreichs, die wirtschaftliche Verarmung durch die Hyperinflation, das sind allgemeine Faktoren, die den Aufstieg des NS auch ermöglichten und förderten. Spezifisch für die Medizin war die Rassenhygiene, die es auch in anderen Ländern gegeben hat, nach 1900, in Deutschland verschärft, radikalisiert, eben unter dem Eindruck auch der Kriegsniederlage, der Sozialdarwinismus und nicht zu vergessen der Antisemitismus, der in Deutschland sich dann auch verstärkt hat in den 20er Jahren, der aber auch vorher schon da gewesen war und sich mit dem Rassismus dann auch in unheilvoller Weise verbunden hat. Nun, im neuen NS-Staat hatte der Arzt eine Aufgabe als Gesundheitsführer, das heißt, er war besonders privilegiert, und deshalb hat der amerikanische Psychiater Robert Lifton dieses Wort von der Biokratie geprägt, das ein Kunstwort ist. Es soll heißen, dass das biologische Denken, das biologische Kategorisieren von Menschen im NS besonders stark war und dass die Ärzte natürlich diejenige Berufsgruppe waren, die da besonders berufen war und die sich auch besonders berufen fühlte und gerne mitgewirkt hat. Es kommt ein zweites hinzu: durch die Massenentlassung, in Freiburg war das tatsächlich der Fall 1933, durch die Massenentlassung jüdischer oder jetzt als rassisch-jüdischer Menschen bezeichneter Kolleginnen und Kollegen wurden sehr viele Stellen frei, über Nacht 30% der Universitätsstellen frei. Und es gibt Geschichten, wo sich die Leute durch die Stadt fahren lassen in Berlin und sich die Klinik aussuchen, an der sie übermorgen Chefarzt werden, nachdem man einen Nobelpreisträger dort vertrieben hat. Nicht? Also solche Zustände gab es an vielen deutschen medizinischen Fakultäten. In Freiburg gab es sie, In Erlangen, wo wir jetzt tätig sind, mein Kollege Rau ist auch anwesend, das freut mich sehr, haben wir festgestellt, in Erlangen war das nicht der Fall. Die hatten schon in den 20er Jahren keine jüdischen Ärzte berufen, weil Erlangen eine besonders braune Universität gewesen war, auch in den 20er Jahren. Sie merken, da gibt es auch Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Nun, diese Zusammenhänge sind heute in dem Unterricht der Medizingeschichte, wie wir ihn etwa in Erlangen machen, wenn man so will, Grundwissen für die Studierenden der Medizin. Und die interessieren sich auch dafür. Und das ist ein Überblick über ein gewaltiges Themenfeld, das ich hier heute nur in einigen ganz wenigen Beispielen für Freiburg anschneide, weil die Freiburger Universitätsmedizin auf allen diesen Handlungsfeldern ja beteiligt war. Im Verhältnis zum Staat, die Frage der Opfer, sowohl die Vertriebenen als auch die Opfer von Maßnahmen wie der sogenannten Euthanasie oder Zwangssterilisation und Abtreibung, die universitäre Medizin an und für sich, wie hat die Fakultät sich überhaupt verhalten, was haben wir unter dem Thema Wissenschaft und Pseudowissenschaft zu konstatieren und auch Verwicklung in die Wehrmacht, also in die Kriegführung, Kriegsmedizin. Noch einmal, Freiburg ist da überall dabei, aber auch alle anderen medizinischen Fakultäten in Deutschland waren beteiligt. Nun, wir betrachten einmal die Freiburger Situation und ein Wort zum Forschungsstand. Diese Aufarbeitung, wenn man das jetzt mal mit diesem Begriff, der auch nicht so glücklich ist, bezeichnen will. Also die Beschäftigung, wissenschaftliche Beschäftigung mit der NS-Zeit in der medizinischen Fakultät beginnt mit Eduard Seidler, meinem verehrten Lehrer hier in Freiburg, der leider heute nicht da sein kann aus gesundheitlichen Gründen. Er hat sich aber die Präsentation angeschaut, ich habe sie ihm vorab geschickt und er fand sie gut. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie Bescheid wissen. Es haben auch einige nach ihm gefragt, Fakultätskollegen, ehemalige. Ich werde ihm das ausrichten. Nun, Herr Seidler hat in beispielhafter Weise diese Zeit sich für eine wissenschaftliche Betrachtung vorgenommen in den späten 80er Jahren. Und er hat einen öffentlichen Vortrag gehalten im November 88, wo das erstmals in eine breitere universitäre Öffentlichkeit gelangte. Er hat dann 1991, er hat noch gesagt, ich soll nicht so viel über ihn reden, aber ich sage nur das, was notwendig ist. Und wenn jemand von Ihnen mit ihm dann spricht, telefoniert oder so, dann sagen Sie auch bitte, ne, dass ich da nur das gesagt habe, was notwendig ist. Und Herr Seidler hat dann 1991 eine Gesamtdarstellung der Fakultät vorgelegt, die beispielhaft war und ist, weil sie nämlich die erste dieser Art ist, überhaupt für eine medizinische Fakultät in Deutschland. Und er hat darin ein sehr großes Kapitel über die NS-Zeit. Auch dieses Vorgehen war beispielhaft. Er hat also, wenn man so will, einen Maßstabwechsel gemacht. Er hat die gesamte über 500 Jahre alte Geschichte der Freiburger Universität mit Maßstabwechseln bearbeitet und die NS-Zeit hatte da einen großen Raum. Er hat dann mit mir gemeinsam 2007 nochmal eine zweite Auflage dieser Fakultätsgeschichte vorgelegt, die insbesondere im NS-Kapitel stark überarbeitet war, auch deshalb möglich geworden, weil wir 2002 durch das Betreiben des Universitätsklinikums, also nicht der medizinischen Fakultät, des Klinikums, die Möglichkeit hatten, vom Institut eine Ausstellung über Medizin und Nationalsozialismus zu gestalten, die auch dann nochmal in der Universität gezeigt wurde. Und das Klinikum hat das nicht nur angeregt, sondern auch ganz buchstäblich unterstützt. Aus dieser Beschäftigung, die also 2002 mit studentischer Beteiligung sich vollzog, sind dann auch einige Publikationen hervorgegangen, unter anderem ein Sammelband über Medizin und Nationalsozialismus, über die Freiburger Medizinische Fakultät, dann ein kleiner Ausstellungskatalog desselben Titels zusammen mit Bernd Grün und Hans-Georg Hofer, jetzt Professor in Münster. Und dann noch ein interessantes Werk von Mattes Jasmin. Die hat als Doktorandin die Stationsbenennungen des Klinikums untersucht. Ein ganz interessantes Werk, sehr anregend, weil da alle Namen erklärt sind, wer die sind und was die gemacht haben. Und da wird man einige Überraschungen finden. Und dieses Buch hat sogar noch einen Preis von der Bundesärztekammer bekommen. Das Fach Medizingeschichte ist in Freiburg dann leider eingestellt worden mit Beschluss der medizinischen Fakultäten der Universitätsleitung. Man hat nämlich den Lehrstuhl 2006 nicht mehr besetzt. Man sagte, man brauche keine Medizingeschichte mehr. Das ist schade, auch für eine ehemalige Exzellenzuniversität. Vielleicht waren wir einfach zu fleißig auf dem Gebiet und man zehrt sozusagen vom Kapital. Nun, wie das so ist, wenn man vom Kapital zehrt, muss man gucken. Und die Zinsen sind schwierig zu erlangen. Jetzt in etwas schiefer Analogie. Der Katalog, den es jetzt von der Ausstellung im Augustinermuseum gibt, der ist, ich habe ihn angeschaut, sehr eindrucksvoll, auch sehr gut bebildert und sehr bewegende Einzelschicksale. Er ist allerdings an einer Stelle etwas missglückt, möchte ich das nennen, wenn ich das so nennen darf, tendenziös. Oder neudeutsch könnte man hier von alternativen Fakten sprechen. Hier gibt es offensichtlich in dem Abschnitt, viele Ordinarien der medizinischen Fakultät wurden als Berater der Wehrmacht verpflichtet oder drängten auf einen solchen einflussreichen Posten. Franz Büchner, Leiter des Pathologischen Instituts, wurde als beratender Luftfahrtpathologe von der Luftwaffe eingezogen, in deren Auftrag lebensgefährliche Forschung mit Unterdruckkammern, zwei davon auch in Freiburg, stattfanden. Büchner hielt am 18. November 1941 einen mutigen Vortrag, in welchem er die nationalsozialistische Euthanasie verurteilte. Freilich war diese zu diesem Zeitpunkt offiziell längst eingestellt. Auch hatte der Münsteraner Kardinal Graf Galen längst mit seinem entsprechenden Anklagen und Predigten für Aufruhr gesorgt. Die nach Kriegsende unvollständig veröffentlichte Rede führte dazu, dass Büchner als Widerstandskämpfer angesehen wurde und die Ehrenbürgerschaft der Stadt Freiburg bekam. Das ist eine, verstehen Sie den Ausdruck, tendenziöse Darstellung. Hier wird auch offensichtlich zwischen Büchner und Bohnenkamp verwechselt, weil Bohnenkamp, der hatte auch eine Unterdruckkammer in seiner inneren Medizin. Und hier, der Eindruck ergibt sich, dass Büchner mit Menschenversuchen befasst war und auch die Formulierung, dass sein Vortrag, der immerhin als mutig bezeichnet wird, ich würde ihn eher als tapfer bezeichnen, aber da kann man sich streiten, auch diese, dass das überhaupt keine Bewandtnis hatte, weil diese zu diesem Zeitpunkt offiziell längst eingestellt waren. Das ist natürlich sachlich unzutreffend. Es gibt den sogenannten Stoppbefehl Hitlers im Sommer 1941, der aber sich nur auf die zentralisierte T4-Aktion bezieht, die bis dahin 70.000 Todesopfer gefordert hatte, an die gestern im Bundestag erinnert wurde. Aber die Euthanasieaktion, die übrigens im NS, in der NS-Zeit nie so genannt wurde, sondern man hatte da Tarnbegriffe, also Euthanasie ist der moderne, rückschauende Begriff. Nochmal, die Euthanasieaktion ging weiter und sie forderte weitere über 200.000 Todesopfer. Und dann zu sagen, dass die längst eingestellt war, das ist historisch einfach nicht zutreffend. Dafür würde es in Erlangen keinen Proseminarschein geben. Man würde sagen, gucken Sie die Quellen an und die Literatur, den Forschungsstand, der ist hier eindeutig nicht erreicht. Sie merken, es wird ein bisschen emotional. Das ist unvermeidlich, wenn man in Freiburg über Franz Büchner spricht oder schreibt oder nachdenkt. Und nur diese beiden Zeitungsausrisse, die 20 Jahre auseinander liegen, weil dann immer ein Jahrestag auch ist, an dem man an Büchner denken kann. Nun, ich werde über seinen Eid, den Eidvortrag sprechen. Büchner ist immer für eine Kontroverse gut. Die Fronten sind ein wenig verhärtet. Ich versuche sachlich zu bleiben, aber ich bin auch schon öffentlich als Büchner-Verherrlicher oder Büchner-Apologet bezeichnet worden. Und auch Herr Seidler ist in der Riege der Büchner-Apologeten schon geortet worden. Ich bin aber neuerdings auch schon unter die Büchner-Herabsetzer gerückt worden. Und das zeigt mir dann doch, wenn man sowohl Herabsetzer als auch Apologet sein soll, dann ist man wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und versucht, sich an die sachlichen Gegebenheiten zu halten. Und das will ich jetzt versuchen in aller Kürze und komme hiermit auf den Vortrag von Büchner zu sprechen. Der Vortrag hieß nicht, die Wahrheit wird euch frei machen. Das steht, wie Sie wissen, am Kollegienhaus Ealethia Eleutherosei Hymas und ist aber ein schönes Motto, denn es passt auch sehr gut, weil der Büchner hat den Vortrag im Kuppelsaal gehalten, den es heute nicht mehr gibt. Der ist durch den Bombenangriff 27. November 1944 zerstört worden und leider nicht mehr aufgebaut worden. Das fehlt architektonisch, könnte man mal überlegen. Jedenfalls, dieser Kuppelsaal war der größte und schönste Saal der Universität Und der fasste etwa 1000 Zuhörer, nicht? Wir sind jetzt hier etwa 250, schätze ich mal, oder 300. Aber der Büchner-Vortrag hatte dreimal so viele, also wenn man so will, zweimal das Audimax. Die Veranstaltung fand statt im Rahmen des sogenannten NS-Volksbildungswerkes. Das ist der direkte Vorläufer, könnte man sagen, salopp, der Volkshochschule, also eine Initiative. Gibt es da was Wichtiges? Dann mache ich kurz Schluss oder Pause. Ich sage zu den Studenten immer, vergessen Sie nicht, nach der Klausur die Handys wieder einzuschalten. Ja. Wahrscheinlich werde ich jetzt gestraft, gleich klingelt mein eigenes und dann schweige ich betreten. Ich tue das schon mal weg. Nun, die Veranstaltung, also eine öffentliche Veranstaltung, keine universitätsinterne, sondern so wie heute gerichtet an ein allgemein interessiertes Publikum am Abend des 18. November, einen Dienstag. Und da waren außer den Bürgern, Bürgerinnen und Bürgern Erlangen, sage ich schon, Freiburgs, Leute aus der Fakultät, aus der Universität, aber 1941 auch die Spitzen, die regionalen Spitzen von Partei, Staat und Wehrmacht. Das heißt, der Büchner hatte ein sehr, sehr heterogenes Publikum vor sich. Und noch einmal, am 18. November 1941 war nicht absehbar, dass am 8. Mai 1945 das Dritte Reich vollständig zertrümmert sein würde, vernichtet sein würde, sondern das war die Zeit, wo die ganze Welt fürchten musste, dass die den Krieg auch gewinnen könnten. Ja? Und da sprach der Büchner über den Eid des Hippokrates. Büchner, der von 1895 bis 1991 lebte, ich habe ihn leider nicht mehr persönlich kennenlernen können. Hier sehen wir ihn auf einer zeitgenössischen Abbildung, einem Foto. Er war Professor für Pathologie und Direktor des Aschoff-Instituts, des Aschoff-Hauses, damals in der Albertstraße. Und den Vortrag, dessen Existenz sogar schon bezweifelt wurde in der neueren Literatur. Ich habe ihn in der Hand gehabt, das Originalmanuskript liegt vor und ist in schlichter Schreibmaschinenschrift geschrieben und der Büchner hat das einfach nur vorgelesen in einer offensichtlich sehr, sehr guten Weise. Dieser Vortrag hat bis heute seine Wirkungsgeschichte und ich kann jetzt den Inhalt dieses Vortrags nur ganz kurz grob skizzieren. Er hat einerseits über Hippokrates gesprochen, also im Sinne einer antiken Geschichte der Medizin, kommt dann aber in einem zweiten Teil auf aktuelle Themen zu sprechen, nämlich was sagt uns der Eid des Hippokrates heute, insbesondere wenn es um die Tötung von Menschen geht. Es gibt ja im Hippokratischen Eid einen kurzen Satz, ich werde niemals ein Gift verabreichen, wenn ich darum gebeten werde. Über diesen Satz hat er gesprochen und er hat diesen Satz als Anlass genommen, ganz dezidiert zu sagen, ich rede hier gegen Binding und Hoche, die Vernichtung lebensunwerten Lebens. Sagt Büchner 1941, wer sind Binding und Hoche? Das ist jetzt Hoche, der Mitautor dieser kleinen Broschüre, die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, erschienen 1920. Hoche war Direktor der Freiburger Psychiatrischen Universitätsklinik, ein sehr gebildeter Mann, und der Binding war ein Strafrechtler, also Professor für Strafrecht. Die beiden haben hier eine Art Programm skizziert, wie man mit sogenanntem lebensunwerten Leben umgehen sollte, nämlich man sollte es vernichten mit dem Untertitel ihr Maß und ihre Form. Das heißt, hier war eine Art Programm, das auch rechtlich geregelt sein sollte, skizziert in dieser Broschüre und wie man mit diesen sogenannten Ballastexistenzen, Viertelmenschen und andere Worte wurden da verwendet, umgehen solle. Der Hintergrund war, dass man einerseits sagte, in dieser Situation 1920 kann sich Deutschland, niedergeworfen durch den Ersten Weltkrieg, kann es sich nicht leisten, ökonomisch diese Ballastexistenzen durchzufüttern und Mittel aufzuwenden. Und der zweite Grund war eher weltanschaulich, dass man auch im Sinne einer Aufartung und ein Wiedergewinn auch von biologischer Stärke da Leute vernichten müsse, so wie man auf einer Expedition, sagt Hoche an einer Stelle, und er verglich das mit der Expedition von Robert Scott zum Südpol, wo sich auch einige geopfert haben, um die anderen zu retten, so müsse man auch im Staatswesen manche opfern, um um andere, die Mehrheit, die bessere Mehrheit zu bewahren. Nun, dieses Programm war nicht geheim, das war ein Buch, ein kleines Büchlein, und es wurde auch öffentlich diskutiert in der Ärzteschaft und in der Öffentlichkeit, kontrovers naturgemäß, weil es gab natürlich auch welche, die das überhaupt nicht akzeptabel fanden, und andere fanden das eher interessant. Nun, man kann ohne Übertreibung sagen, und das stimmt auch im Katalog, dass diese, das hat der Lammert gestern nochmal gesagt im Bundestag, das ist einfach so, dass die hier skizzierte Vernichtung lebensunwerten Lebens in der NS-Euthanasie umgesetzt wird. Also insofern ist das hier die Blaupause, und dass einerseits, ihrerseits die Vernichtung der Geisteskranken, die Euthanasie, unmittelbar mit dem Holocaust auch wiederum zusammenhängt. Da ist in der Tat eine Entwicklungslinie. Also man muss sagen, Hoche ist der geistige Vater der NS-Euthanasie, mit einem wichtigen Punkt zu ergänzen, dass er an ein öffentlich, ja rechtlich geregeltes Verfahren dachte. Und es gab nie ein Euthanasiegesetz im Dritten Reich, sondern das war ein Geheimbefehl Hitlers, der da umgesetzt wurde. Und auch wenn sehr viele, viele Tausende beteiligt waren, existierte das offiziell gar nicht. Man konnte deshalb im Dritten Reich auch nie, auch nicht in den Partei- und staatlichen Schreiben von Euthanasie oder einem anderen Wort reden, sondern man musste das immer umschreiben. Es gab offiziell keine Euthanasie. Aber nochmals, Hoche war der geistige Vater. Nun, jetzt sind wir aber wieder in der Sprechsituation von Büchner. Und der konnte 1941 im November, da war zwar, wie wir gehört haben, die große zentralisierte T4-Aktion gestoppt, in Anführungszeichen, aber die Euthanasie war eine Tatsache und fand statt, der Krankenmord. Und er konnte sich nicht hinstellen und sagen, als Professor für Pathologie, ich bin ein Gegner der Tötung von Geisteskranken. Das wäre sehr gefährlich gewesen, das hätte er sagen können, aber dann wäre er nicht, dann wäre er wahrscheinlich auch gefangen genommen worden, ins KZ gekommen. Das konnte er nicht sagen, sondern er hat sich jetzt gegen Binding und Hoche gewandt, und um ihnen mal zu zeigen, wie man da argumentieren kann, vor 1000 Leuten nochmal, kaum ein Beispiel ist geeigneter, uns den Gegensatz zwischen dem subjektivistisch empfindsamen Denken des Zeitalters von Binding und Hoche und dem Ordnungsdenken des Griechen klarzumachen. Mit dieser Gesinnung hat der Nationalsozialismus sofort nach der Machtübernahme grundsätzlich gebrochen. Jetzt sind Sie ein bisschen verwirrt, weil Sie jetzt den genauen Zusammenhang nicht kennen, aber die Argumentationsfigur ist Ihnen sofort erkennbar. Er verbündet sich hier gegen das sogenannte empfindsame Denken des Zeitalters von Binding und Hoche, das ist die Weimarer Republik, die Weimarer Zeit, mit dem Nationalsozialismus. Er sagt, dann mit dieser Empfindsamkeit hat der NS sofort gebrochen. Und für jeden Hörer, der nur oberflächlich hinhört, denkt man doch, ja, also Büchner verbündet sich hier mit dem NS, er ist ein Mann des Systems, hat aber, und das war für die etwas intelligenteren Zuhörer sofort erkennbar, sehr, sehr deutlich die NS-Euthanasie gebrandmarkt. Nicht, das war erkennbar. Es war, um das nochmal zu sagen, nicht für alle erkennbar. Die Veranstalter vom NS-Volksbildungswerk, als der Vortrag vorbei war und alle geklatscht haben, die waren so begeistert und haben vorgeschlagen, den Vortrag nochmal halten zu lassen, wegen des großen Erfolges. Das waren die Veranstalter. Allerdings alle anderen von der Universität, auch vom NS-Dozentenbund, von den Parteidienststellen, die haben natürlich sofort gemerkt, das war eine Protestleistung. Und die ist nicht da irgendwie reingelesen jetzt aus unserer heutigen historischen Sicht, sondern die war unmittelbar im Saal auch spürbar und die war auch intendiert. Allerdings hat, und Büchner wurde dann auch bespitzelt und er hatte gewisse kleinere Nachteile beruflich zu erdulden, die ihn nicht ernstlich gefährdet haben, aber er wurde bespitzelt, insbesondere von seinen Fakultätskollegen, die ihn dann gefragt haben, Herr Büchner, was haben Sie eigentlich wirklich gemeint? Und er konnte sich manchmal des Eindrucks nicht erwehren, dass er da ausgehorcht oder sogar vor einem kleinen Tribunal steht. Das waren seine Kollegen in der Fakultät und das hat er alles aufgeschrieben und auch überliefert auf diese Weise. Er hat es auch zeitgenössisch in Briefen während des Krieges noch an Kollegen auch in Berlin geschrieben. Die wollten ihn auch aushorchen und er hat ihnen gerne das Manuskript geschickt. Dann haben die das gelesen, fanden das sehr interessant. Und haben ihn gefragt, aber Sie meinen doch eigentlich was anderes, Herr Büchner, oder? Und dann hat er zurückgeschrieben, nee, was sollte ich denn meinen? Ja, so waren da die Umgangsformen, ja, unter den Professoren, mit den Parteidienststellen, mit den staatlichen Stellen. Keiner hat die Wahrheit gesagt. Und das hatte seinen guten Grund. Das war nämlich sehr gefährlich. Das war sehr gefährlich und das wissen Sie auch. Und nun, ein anderer, der schon erwähnte Bischof von Münster, Graf von Galen, hat ja, wie bekannt, am 3. August 1941 und am 10. August öffentlich in der Lamberti-Kirche gepredigt gegen die NS-Euthanasie und er hat hier von Mord gesprochen. Er hat gesagt, ich habe Anzeige wegen Mordes erstattet. Ja, das ist auch eine Vorgehensweise, die hohen Respekt, abnötigt. Und Sie wissen auch, dass, Galen nicht ins KZ gekommen ist, aber man hatte sich vorgenommen, in Berlin nach dem Endsieg mit Galen abzurechnen. Das heißt, diese Art von ganz offenem, ja, man könnte sagen, das ist Widerstand. Büchner ist ein Protest, Galen ist Widerstand. Die hat man in Berlin sehr ernst genommen, aber man hat nicht gewagt, den Galen abzuführen. Man hat ja viele Priester ins KZ gesteckt, aber keinen einzigen Bischof. Und Büchner war kein katholischer Bischof, er war zwar katholisch und er kannte auch die Rede von Galen, weil da gab es auch Verbindungen nach Münster und außerdem wurde die Rede auch vervielfältigt, die galensche Rede. Mit anderen Worten, Büchner war ganz alleine und die Fakultät, das war nicht der Ort, wo man etwa auf Solidarität rechnen konnte, nicht in dieser Angelegenheit. Insofern also mein kurzes Fazit zu dem Vortrag, ein mutiger Protest, aber der auch klug war, in gewissen Grenzen eben auch blieben ist und deshalb nicht insgesamt tollkühn, sondern tapfer. Er bekam vom Erzbischof Gröber, der ja auch Gegenstand eines Vortrags hier war, in dieser Reihe, vielleicht haben Sie das gehört, ich leider nicht. Gröber hat ihm ein persönliches Schreiben geschickt. Es ist mir heute über Ihren prachtvollen Vortrag, den Sie diese Woche gehalten haben, Bericht erstattet worden. Ich freue mich darüber, dass Ihre meisterhaften Ausführungen so tiefen Eindruck hinterließen und auch zur Klärung neuzeitlicher Fragen. Das ist die NS-Euthanasie. So muss sich der katholische Bischof ausdrücken, wenn er über die NS-Euthanasie spricht, ganz besonders beitrugen. Leider ist es mir bei den jetzigen Verhältnissen, auch das sehr vorsichtig ausgedrückt, nicht möglich, mich an den Vorträgen in der Universität zu beteiligen. Sonst hätte ich mir den Besuch Ihres Vortrages nicht entgehen lassen. Mit dem Ausdruck meiner besonderen Verehrung, Ihr ergebenster Konrad Erzbischof. Dieser Brief wurde nicht mit der Reichspost geschickt, sondern persönlich von einem Kurier überbracht. Ich erwähnte bereits, dass Büchner ja auch sich verdächtig gemacht hatte mit seinem Vortrag. Nun, er blieb Direktor des Pathologischen Instituts und er blieb auch beratender Pathologe der Luftwaffe und er war Wehrmediziner. Das heißt, er ist auch in Uniform aufgetreten. Er hatte den Rang am Ende eines Oberfeldarztes. Das ist in der Sanitätshierarchie ein recht hoher Rang. Und er hat in dieser Eigenschaft als Wehrmediziner auch 1942 an einer Tagung in Nürnberg teilgenommen. Da ging es um Winternotkrieg, also um Unterkühlung und Seenot. Und er hat einen Vortrag dort gehalten über Pathologie der Unterkühlung, weil er selbst an seinem Institut allerdings mit Tieren Experimente machte zur Unterkühlung. Das waren Fragen, die damals im Krieg bei der Luftwaffe besonders ja, interessierten, weil abgeschossene Flieger durch bestimmte Monturen im Wasser schwimmend dann vielleicht länger überleben konnten. Auch der Schleudersitz ist ja eine deutsche Erfindung, weil man den brauchte, um den Druck in großen Höhen, diesen Druckabfall zu überleben. Da musste man rausgeschossen werden aus einem abstürzenden Flugzeug. Das sind alles sehr, sehr kriegswichtige, auch technische Entwicklungen, die von den Deutschen da in Gang gesetzt wurden. Und Büchner war da auch beteiligt an diesen Forschungen. Und nach ihm, zwei Stunden nach ihm, spricht dann der Holzlöhner über die Unterkühlungsversuche. Und da sind offensichtlich erkennbar auch für die damaligen Zuhörer die KZ-Versuche in Dachau referiert worden, bei denen russische Kriegsgefangene, das waren russische Offiziere, planmäßig zu Tode gebracht wurden, um die Unterkühlungswirkung zu studieren und ebenso auch in einem anderen Forschungskontext Druck- und Unterdruckversuche gemacht worden, ebenfalls an Gefangenen, die dann tödlich endeten, und zwar nicht unfallweise tödlich, sondern wo der Tod der Versuchsperson praktisch eingeplant war und Teil des Versuches selber war. Nicht? Das sind Kriegsverbrechen gewesen und auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wurden aber juristisch dann als Kriegsverbrechen insbesondere deshalb gehandelt, weil das ja an russischen Kriegsgefangenen verübt wurde. Von der Sache her sind es auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit. All das wurde also dort referiert und es ist, man braucht keine Fantasie zu haben, das war in einem kleineren Kreis von Kollegen. Büchner hat das sofort begriffen, worum es da geht und andere auch. Und jetzt kommt die Frage, haben die was gesagt dagegen in diesem Kontext, wo da viele Sanitätsoffiziere dabei waren? Und es ist bekannt, dass es keinen Protest gab der anwesenden Wissenschaftler, auch nicht Büchners, jedenfalls nicht im Gremium dieses wissenschaftlichen Symposiums, sondern danach in einem kleineren Kreis. Das ist auch dokumentiert. Büchner konnte zeigen, dass er zwar nicht öffentlich protestiert hat, wobei öffentlich heißt in diesem Falle das Gremium, also in sehr, sehr kleiner Öffentlichkeit, Kollegenkreis, sondern erst in einem viel, viel kleineren Kreis, wenn man so will, mit Gleichgesinnten, die da auch auf der Tagung waren. Das ist ein Faktum. Und dieses Faktum, dass er Mitwisser war, wie viele andere, wie fast alle, wenn man ehrlich ist, hat später dann auch nach dem Krieg zu einer Auseinandersetzung geführt mit Alexander Mitscherlich, auf die ich gleich noch zurückkommen werde. Nun aber ein zweites Beispiel Freiburg, nämlich die Promotion mit sehr gut von Waldemar Hoven. Waldemar Hoven aus Freiburg gebürtig, hatte hier auch Medizin studiert. Vorher hat er sich als Komparse in Hollywood betätigt. Er war keine große Leuchte in der Medizin, war aber frühzeitig in die SS eingetreten und erlangte dann 1939 eine Kriegsnotapprobation und machte dann, wenn man so will, eine Art Karriere in der SS als zweiter Lagerarzt im KZ Buchenwald. Nun, dieser Mensch hat 1943 in Freiburg eine Dissertation vorgelegt, Versuche zur Behandlung der Lungentuberkulose mit Cholecolloid, und die wurde mit der Note sehr gut bewertet. Nun muss man wissen, dass 1961 die Freiburger Studentenzeitung öffentlich fragte, was eigentlich mit der Dissertation des Dr. H. sei. Der habe nämlich seine Doktorarbeit nicht selbst verfasst und die Universität solle ihm doch bitte den Doktorgrad aberkennen, 1961. Und man hat geschaut bei der Verwaltung der Universität und man hat keine Unterlagen gefunden. Es war alles irgendwie verlegt. Und die Dissertation war komischerweise noch da, aber die Unterlagen zur Promotion waren weg. Und man wusste auch nicht, wer war Dekan, wer war Referent, aus welcher Klinik kam das. Und hat die Akte erst 1972 dann wieder gefunden. Ja? Also sie ist jetzt wieder da, ich habe sie auch angeschaut. Und das ist so wohl der Hintergrund. Jetzt kommen wir nochmal dazu, wie steht es jetzt mit der Verfasserschaft Hovens? Also er war im KZ Buchenwald als Arzt, aber nicht promoviert. Und was hat er gemacht? Der hat Menschenversuche, wenn man das überhaupt so nennen will, mit Gefangenen gemacht und die auch erschossen, getötet. Also der war schlicht und ergreifend ein Mörder, war er, im KZ. Und das kann man nicht mit Wissenschaft bezeichnen, das war Pseudowissenschaft. Er hat aber einen Doktortitel gebraucht oder wollte einen haben. Der hat sich die Doktorarbeit schreiben lassen von einem Gefangenen, von einem österreichischen Ingenieur. Und der hat sich auch nach Kriegsende gleich gemeldet, weil Hoven war nämlich festgenommen worden und der saß in Haft für den Nürnberger Ärzteprozess. Das heißt, man hat recherchiert, sehr genau. Die amerikanische Anklagebehörde hat ja über alle Angeklagten sehr genau recherchieren können und hat herausbekommen, dass der Ingenieur Gustav Wegerer ihm die Doktorarbeit geschrieben hat. Und diese Doktorarbeit, die können Sie auch anschauen im Uni-Archiv, die ist wirklich, ich sage jetzt mal vorsichtig, die ist wirklich gut, weil das ist eine sauber aufgebaute Studie, eine klinische Studie, bei der es um die Behandlung von Tuberkulose geht und die ist nicht jetzt, und das verstehen Sie das nicht falsch, es ist nicht die Extremform der Medizin ohne Menschlichkeit, weil der Wegerer war selbst Gefangener, der hat niemanden geschädigt, sondern der hat die Gefangenen Cholecolloid einatmen lassen, die wurden auch besser ernährt, allerdings, und das ist der Punkt, das waren Gefangene im KZ, Das ist natürlich der Punkt. Ja? Aber der Wegener war selber Gefangener und der Hoven stand neben ihm mit der Waffe. Der musste das machen. Das heißt, er war in einer Zwangslage. Aber noch einmal, diese Arbeit war in sich durchaus ernsthaft. Aber der Mann, der sie einreichte, das wusste man noch in Freiburg, der war KZ-Arzt. Nicht? Und wir lesen hier, hoffentlich kann man es erkennen, Auszug aus der Beurteilung der Dissertation Hovens durch Kurt Siegler, den Direktor der Poliklinik, dass die Arbeit wissenschaftlich und praktisch von Bedeutung ist, indem sie älteren ähnlichen Versuchen neue Wege weist, im Ganzen eine Leistung, welche die Note sehr gut verdient. Der Zweitreferent war Kapfhammer und er schreibt, die Dissertation des Herrn Hoven war mir schon vor ihrer endgültigen Fertigstellung bekannt. Meine Begeisterung deckt sich vollständig mit der des Kollegen Ziegler. Ich kann daher dem Urteil des Referenten nur zustimmen und schlage die Beurteilung sehr gut vor. Sie sehen, also da war Begeisterung im Spiel und man wusste, wo die Arbeit herkam. Und warum, fragt man sich, haben diese beiden ehrwürdigen Medizinprofessoren Ziegler und Kapfhammer, unterschrieben auch nochmal von Dekan Dold, warum um alles in der Welt haben die dem Hoven einen sehr gut gegeben, ja? Wer hätte sie dazu zwingen können? Die Antwort ist leicht. Niemand hätte sie zwingen können. Die haben die Arbeit schlicht als wissenschaftlichen Beitrag gelesen. Die Arbeit war gut, sauber gemacht, sogar nach heutigen Maßstäben sauber gemacht, aber sie kam aus dem KZ. Aber das hat die nicht gestört. Ja, das ist der Punkt. Und daran sehen Sie den Unterschied. Der Büchner hätte den nicht promoviert, das wage ich mal zu behaupten. Und niemand hätte die zwingen können, einen KZ-Arzt zu promovieren und schon gar nicht mit der Note sehr gut. Und da sind wir bei dem Punkt Handlungsspielräume. Die waren nicht sehr weit im Dritten Reich. Der Büchner hatte Handlungsspielraum und er hat ihn in seiner Weise einmal genutzt, öffentlich und um nur diesen Punkt zu nennen. Hier die beiden Herren hatten auch Handlungsspielräume, die sie nicht genutzt haben. Ja, so fein muss man da unterscheiden. Nun, der Doktortitel wurde dann Hoven in der Tat schon im April 1947 entzogen von der Freiburger Uni, völlig zu Recht, weil es ja Betrug war. Er hatte die Arbeit ja nicht selbst geschrieben und das wusste man 1961 schon gar nicht mehr, aber inzwischen, wie gesagt, ist das alles schon Geschichte. Nun, damit bin ich schon beim letzten Punkt, Mittäter, Mitwisser und asymmetrische Diskretion. Die Rezeptionsgeschichte der NS-Zeit beginnt direkt nach Kriegsende und sie hält bis heute an, wie ich schon skizziert habe. Der wichtigste Punkt in der Rezeptionsgeschichte, wenn man so will, der Nabel, um den sich alles dreht, ist der Nürnberger Ärzteprozess, der von 1946 bis 1947 stattgefunden hat. Die Arbeitsgemeinschaft der Westdeutschen Ärztekammern, das ist die Vorgängerorganisation der Bundesärztekammer, sie hatte sich vorgenommen, diesen Prozess, der ja vor einem amerikanischen Militärgericht stattfand, beobachten zu lassen für die deutsche Ärzteschaft im Sinne einer Berichterstattung. Und die Kommission, die sich da bildete, wurde geleitet von Alexander Mitscherlich aus Heidelberg. Er war Privatdozent, Schüler von Viktor von Weizsäcker und er hatte einen aufgeweckten Famulus, Fred Mielke, der, das muss man betonen, der die Hauptarbeit gemacht hat, wie man das gerne hat bei Assistenten. Das war auch damals so und das war auch bei Mitscherlich so. Aber der Mitscherlich hat seinen Kopf hingehalten. Er hat die Verantwortung für den Bericht auch getragen. Und er hatte einiges zu ertragen. Und dass man ihn überhaupt schicken konnte, war, wenn man so will, rückschauend eine glückliche Fügung, weil er war der beste Mann für diese Arbeit. Er war einerseits akademisch qualifiziert, er war vom Fach, er war Neurologe und Psychiater. Und die Verbrecher, die da im Ärzteprozess auf der Bank saßen, hatten sich insbesondere in dem Arbeitsbereich der Psychiatrie schuldig gemacht, nicht mit der Vernichtung der Geisteskranken. Also er verstand was von der Sache, er war habilitiert und das war zumindest die Erwartung der Arbeitsgemeinschaft. Er war ja Privatdozent, das heißt, er war noch auf eine Karriere bedacht in der Medizin. Das heißt, der junge Herr Mitscherlich, der würde schon gewisse Grenzen auch einhalten, hatte aber nicht. Mitscherlich war, wenn man so will, rückschauend ein Glücksgriff. Er hat aber ein bisschen zu viel gearbeitet. Das ist manchmal nicht gut. Er hat die Zusammenhänge, die NS-Medizin, einfach zu sehr durchschaut, indem er nur die Dokumente sichtete oder sichten ließ und im Sinne einer Art von Anfangs Aufgabe darin sehend, auch weitere Aufgaben skizziert hat, in einem Sinne einer weiteren Auseinandersetzung, die aber nicht stattfinden sollte, denn er sollte ja den Abschlussbericht schreiben. Mit dem Nürnberger Ärzteprozess wollte die Ärzteschaft einen Schlussstrich ziehen. Mitscherlich hat diese schwierige Aufgabe meisterhaft bewältigt und alle Medizin-NS-Forschung bis heute basiert immer auch auf seiner Arbeit. Nun, auf der Basis dieses Buches bzw. des dann Abschlussbericht genannten Werkes Wissenschaft ohne Menschlichkeit, das ist, wenn man so will, der Zwischenbericht nur von 1947, auf der Basis des Abschlussberichtes, den Sie auch heute noch als Taschenbuch erwerben können bei Fischer, der dann heißt Medizin ohne Menschlichkeit. Dieser Abschlussbericht war ungeheuer wichtig für die Arbeitsgemeinschaft der Westdeutschen Ärztekammern, weil man ihn nämlich international vorweisen konnte als Beweis dafür, dass man sich kritisch mit der eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt hatte. Und deshalb ist man auch wieder in die World Medical Association aufgenommen worden, den Weltärztebund, sonst wären die Deutschen da nicht reingekommen. Nun, der Tenor der Ärztekammer war aber im Vorwort der Abschlusspublikation ein wenig anders, als Mitscherlich sich das vorstellte. Das ist also das Vorwort der Ärztekammer zu dem Abschlussbericht, den Mitscherlich verantwortet hat. Da die herausgebende Körperschaft die Ärzteschaft war, durfte sie natürlich auch das Vorwort schreiben. Und das Vorwort lautet folgendermaßen: Mit der Öffentlichkeit der ganzen Welt hat die deutsche Ärzteschaft entsetzt Kenntnis genommen von den Vorfällen, welche den Anlass des Nürnberger Prozesses bildeten. Nach Beendigung des Nürnberger Prozesses kann die deutsche Ärzteschaft feststellen, dass nur ein verschwindend geringer Teil der Standesangehörigen die Gebote der Menschlichkeit und der ärztlichen Sitte verletzt hat. Von etwa 90.000 in Deutschland tätigen Ärzten haben etwa 350 Medizinverbrechen begangen. Die Masse der deutschen Ärzte hat unter der Diktatur des Nationalsozialismus ihre Pflichten getreu den Forderungen des Hippokratischen Eides erfüllt, von den Vorgängen nicht gewusst und mit ihnen nicht im Zusammenhang gestanden. Das war, wenn man so will, das Credo der Standesorganisation wohlgemerkt, dass sie dem Abschlussbericht, der genau das Gegenteil zeigt, vorausschickten. Da wahrscheinlich die meisten Leute nur, wenn überhaupt, nur das Vorwort gelesen haben, weil man wahrscheinlich dann überzeugt, und man kann das jetzt hier im Einzelnen nicht alles darstellen, aber alleine schon die Begriffswahl entsetzt Kenntnis genommen, also die deutschen Ärzte haben vom Nationalsozialismus gar nichts mitgekriegt, sondern das haben die erst durch die Amerikaner erfahren, von den Vorfällen, da sind also Sachen vorgefallen und so weiter, der Hippokratische Eid, auch interessant, und man spekuliert nicht so arg, wenn man vermutet, dass 1949 der Vortrag von Büchner, der inzwischen publiziert war, und zwar in einer etwas verkürzten Weise, weil bestimmte Formulierungen, in denen er sich an den NS anlehnt, rausgenommen wurden von Büchner, naheliegenderweise nach 45. Also dieser Vortrag, der war gleichsam virtuell im Raum, und das war auch für die Ärztekammern hier ganz willkommen, dass man sich da auf eine Idealgestalt bzw. auf den idealen Hippokratischen Eid berufen konnte. Das kommt immer gut an, wenn man sich auf solche Traditionen berufen kann. Kurzum, hier hat also, es ist hier der Eindruck in diesem Vorwort, als sei das Dritte Reich wie so ein Alien-Phänomen gewesen, auf der Erde gelandet und jetzt wieder weg. Ja? Und die deutschen Ärzte stehen verdutzt da und haben gar nichts mitgekriegt. So ist das. Und wenn wir jetzt nochmal den Büchner hier einordnen, dann der hat das ganz anders gesehen, und er hat schon unmittelbar nach Kriegsende, wir blenden also jetzt 4 Jahre zurück auf das Jahr 1945, auf Mai, 3 Wochen nach dem Einmarsch der Franzosen, hat er in der Fakultät Folgendes gesagt: Mit dieser Bewegung, also dem NS, ging der Ruf zur Euthanasie einher, also das Verlangen, unheilbar Kranke längst vor dem natürlichen Todestermin zum Tode zu bringen. Durch den Einfluss der SS fanden diese Gedanken zum Teil auch in unseren medizinischen Fakultäten Eingang. Das ist schon mal ein Wort, ja, dass einer, der selber in der Fakultät seinen Kollegen sagt, die sind auch bei uns gewesen, diese Gedanken. Wir kommen also nicht um die Notwendigkeit herum, uns darüber Klarheit zu verschaffen, wie wir und unsere Mitarbeiter, das heißt, jetzt sind wir wirklich in der Fakultät, in den vergangenen Jahren zu diesen Gedanken und Praktiken gestanden haben, die unsere Jahrtausende alte Berufsethik beiseite schoben und umzustürzen suchten. Diese Gedanken von Büchner wurden in der Fakultät nicht sehr positiv aufgenommen, sondern man hat sich dann gleich angegriffen gefühlt. Und Sie schauen noch mal bitte aufs Datum, das ist längst bevor es überhaupt von einem Ärzteprozess die Rede ist, ja, hat Büchner hier im Grunde Sachen gesagt, seinen Kollegen, bei denen er mit Mitscherlich, der damals auch noch nicht damit befasst war, auf eine 100% Zustimmung gestoßen wäre. Das ist das Erstaunliche, weil später haben die sich gerichtlich auseinandergesetzt. Ja? Aber bleiben wir noch eine Sekunde bei Büchner und der Reaktion auf ihn. Denn unmittelbar anschließend kam Nöggerath, und das ist auch ein Zitat aus dem Institutstagebuch von Büchner. Nach der Sitzung kommt Nöggerath, das war der Direktor der Kinderklinik, der über 4 politische Systeme die Kinderklinik leitete, Kaiserreich, Weimar, NS und frühe Bundesrepublik, kommt Nöggerath zu mir und sagt, man hat eben mit Recht eingewandt, dass Sie in Ihrer Antrittsansprache betont haben, dass Sie durch das Vertrauen der Fakultät, des Staates und der Partei den Aschoffschen Lehrstuhl übernommen haben und dass Sie in der gleichen Ansprache gesagt haben, Sie hätten 3 Jahre die Ehre gehabt, das pathologische Institut des Krankenhauses zu leiten, an dem Horst Wessel sein Leben ausgehaucht habe. Ich erwiderte darauf, dass ich das nur als einen sehr eigentümlichen Versuch ansehen könne, nachträglich aus mir einen Nationalsozialisten zu machen und dass ich sehr erstaunt wäre, dass das Material zu diesem Versuch schon bereit läge. Das ist eine sehr, sehr interessante Aussage. Auch das Phänomen, dass Nöggerath, der eigentlich unbelastet war, auch dazu könnte man jetzt ausführlich noch sprechen, aber ich möchte das so stehen lassen. Also Nöggerath war unbelastet, Büchner war unbelastet und die beiden scheinen sich aber doch in einem zentralen Punkt hier sehr, sehr gegensätzlich gegenüberzustehen. Denn Nöggerath tut ja so, als wenn der Büchner in seiner Antrittsvorlesung sich schon als Nazi aufgeführt habe. Das schmiert er ihm hier im Mai 1945 aufs Brot und fühlt sich offenbar seinerseits angegriffen. Man fragt sich, wie kommt es, dass Nöggerath und Büchner, die doch beide zu den Guten gehören, scheinen, wieso streiten die sich? Und die Sache ist die, Büchner hatte ja von Kollegen gesprochen und Mitarbeitern. Und wer war denn der Mitarbeiter von Herrn Nöggerath gewesen? Der saß auch in Nürnberg auf der Anklagebank später. Das war nämlich Karl Brandt. Karl Brandt, der höchstrangige Mediziner der NS-Hierarchie, den man noch hatte, der Hauptverantwortliche der sogenannten Euthanasie war, Promovent gewesen von Nöggerath in Freiburg. Nicht? Und da fühlte sich der Nöggerath natürlich direkt vom Büchner angegriffen, als er jetzt sagt, ja, haben wir vielleicht unsere Schüler falsch unterrichtet, ja? Und der Hauptverbrecher der Medizin war Schüler von Nöggerath. Nun, später aber haben sich dann die Fronten geklärt, insofern, als nämlich der Abschlussbericht von Mitscherlich vorgelegt wurde, in dem Büchner auch erwähnt wird, fand eine Art Zusammenschluss der Mediziner, der universitären Mediziner statt, zu denen dann auch Büchner gehörte, gleichsam als Flaggschiff. Man hat sich dann gegen den Mitscherlich gewandt. Nicht mehr das Dritte Reich war das Übel, sondern der Überbringer der schlechten Nachricht, also Mitscherlich. Da waren sich alle einig und dann hört man auch nicht mehr, dass Nöggerath und Büchner sich irgendwie gestritten hätten. Ne? Da waren sie sich einig und damit ist auch auf mittlere Sicht Büchner ein Exponent, der, und jetzt kommt dieses komische Wort, der sogenannten asymmetrischen Diskretion. Vielleicht haben Sie sich schon gewundert, was das jetzt ist. Das ist eigentlich ein ganz banales Ding, aber der Hermann Lübbe ist Philosoph. 1983 hat er diesen Begriff geprägt und es soll heißen, dass Büchner und andere, die nicht belastet waren, sehr gerne bereit waren, vielleicht nicht gerne, aber sie waren bereit, mit den Belasteten umzugehen und gleichsam die Vergangenheit ruhen zu lassen. Es war also kein Thema, Büchner hat es ja anfänglich versucht, 1945 in der Sitzung, er merkte, da stößt er auf Ablehnung, also hat er im Sinne eines Kompromisses vielleicht auch mit sich selber gesagt, wir tun jetzt mal so, als wenn diese Vergangenheit ruht und wir machen jetzt einen Neuanfang. Ja, das ist das Wort, das Lübbe hier geprägt hat, dass man mit vielen, vielen Belasteten, nicht nur in der Medizin, sondern überall in Deutschland umgehen wollte und umgehen musste und nicht darüber gesprochen hat. Ja, deshalb Diskretion, und Büchner war dazu durchaus auch bereit. Und im Grunde trifft sich das mit der allgemeinen gesellschaftlichen Tendenz nach 45. Nun, eine Bemerkung zum Umgang oder zur Aufgabe des Historikers. Der australische Philosoph Peter Singer, der selbst umstritten ist wegen verschiedener Äußerungen, ein lebender Philosoph wie Lübbe und dessen Eltern selbst Verfolgte des NS-Staates waren, der hat 1994 diesen Satz gesagt: Natürlich ist die Vergangenheitsbewältigung für die Deutschen immer noch mühevoll, und die deutsche Geschichte ist so geartet, dass sie rationales Verstehen fast übersteigt. Das ist ein Satz, den man auf Englisch dann auch lesen muss, und der so eine gewisse humorvolle Art auch der englischsprachigen Wissenschaft ausdrücken kann. Singer neigt zum Tabubruch und auch zur Ironie, und beides scheint hier gegeben, aber für den, der sich professionell mit der Medizin oder auch mit der Allgemeingeschichte des Dritten Reiches befasst, ist es klar, man versteht das sofort, was gemeint ist. Man kann sich mit so vielen Einzelfänomenen befassen und so viele Kausalketten auch erkennen, und da ist vieles kausal verbunden, aber insgesamt ist das Phänomen, insbesondere die NS-Zeit, für ein rationales Verstehen fast einfach zu fremd. Ein zweites Zitat, was jetzt nicht den Umgang der Professionellen mit der Geschichte angeht, sondern den moralischen Standpunkt, ist hier in Freiburg von Konstantin von Dietze geprägt worden. Dietze war Professor für Ökonomie und einer der führenden Köpfe der sogenannten Freiburger Kreise, also oppositionelle Gruppen in Freiburg, zu denen auch Gerhard Ritter, Adolf Lampe und Werner Eucken gehörten. Er hat dieses oft zitierte Zitat hier geprägt: Wer Professor im Dritten Reich war, der konnte nicht schuldlos bleiben, auch der Beste nicht, auch diejenigen nicht, die im Kampfe gegen das Regime ihr Leben bewusst einsetzten und verloren. Denken Sie auch an Gerhard Ritter, der im Gestapo-Gefängnis war, und vor einigen Jahren hatte dann die Universität Freiburg die Idee, den Preis nicht mehr zu vergeben, und die Badische Zeitung hat gesagt, der soll jetzt Badische Zeitungspreis heißen, sehr originell, aber es gibt ihn wieder, den Gerhard-Ritter-Preis, wenn ich recht informiert bin, aber diesmal kommt das Preisgeld von der Universität. Nun, was die Umbenennung von Sachen und Phänomenen angeht, das ist ja ein weites Feld. Ich schließe mit einem kurzen Fazit und bin auch schon am Ende meiner vorgegebene Zeit von 50 Minuten mehr. Ich bin schon in Nachspielzeit. Kurzes Fazit daher: Die medizinische Fakultät der Universität Freiburg war während der NS-Zeit in vielfacher Weise mit der NS-Ideologie und deren Handlungsfeldern, also staatlichen Handlungsfeldern, aber auch Kriegsfeldern der Wehrmacht, sie war mit Krieg und Vernichtung in Theorie und Praxis eng verbunden. Und die beiden von mir erwähnten Beispiele zeigen, dass jeder verstrickt war, jeder, der irgendwas, eine Amtsfunktion in dieser Zeit hatte, dass da aber auch Unterschiede bestehen, also Handlungsspielräume erkennbar sind. Und wir haben gesehen, am Beispiel bei Büchner, wie er seinen Handlungsspielraum genutzt hat, unter Bewahrung seiner Stellung allerdings. Aber so einen wie Büchner hat es sonst an der medizinischen Fakultät nicht gegeben. Und sein öffentlicher Protest gegen die Euthanasie ist der einzige, der von einem Mediziner während des Dritten Reiches geäußert wurde. Das bleibt festzuhalten. Die weitgehende personelle Kontinuität nach 1945, das Verdrängen und Weitermachen mit Belasteten, hat neben den Faktoren, die für die gesamte Gesellschaft und für alle Fächer der Universität zutreffen, also wenn man so will, der Wunsch nach Verdrängung einer Vergangenheit, in der man unheilvoll beteiligt war. Das Dritte Reich war absolut diskreditiert 1945, damit wollte niemand mehr was zu tun haben. Deshalb der Blick nach vorne, das gab es in jedem gesellschaftlichen Bereich. Aber in der Universitätsmedizin kommt noch was hinzu, nicht nur in Freiburg, sondern in Erlangen war das genauso. Die ganzen entlassenen Ordinarien in Freiburg wurden alle Ordinarien entlassen, weil die alle in der Partei gewesen waren. In Freiburg nur, in Anführungszeichen, nur ein Drittel. Also der Unterschied oder zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung war der, man brauchte die Leute, ja, man brauchte kompetente Fachleute, gerade in der Medizin, in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Das heißt, man hat aus pragmatischen Gründen, gerade in der Medizin, auch die Karrieren sich fortsetzen lassen und die Leute wieder mitmachen lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.